Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, bevor wir mit unserem eigentlichen Thema starten, wollen wir noch einen Blick in unsere News-Ecke werfen. Gibt es denn da eine Neuigkeit, die du mit den Hörern teilen möchtest?
Genau, heute geht die News wieder Richtung Brandenburg. Und zwar eine Änderung, die zum 1.8.26 stattfinden wird, die dementsprechend noch nicht im Grundschulgesetz verankert ist. Aber diese Änderung kann man nämlich trotzdem schon lesen. Im besten Falle ist das schon in der Lehrerkonferenz thematisiert worden. Sollte dem nicht so sein, dann habt ihr mich. Und zwar, das findet ihr dann in Gesetz- und Verordnungsblatt Teil 1 vom 29. Januar 26. Und heute betrifft die News das Thema Gutachten, ein wichtiges Thema Klasse 6, denn in Brandenburg werden die Kinder quasi nach Klasse 6 entlassen in die weiterführenden Schulen. Und dafür müssen bisher die Kollegen immer fleißig ein Gutachten schreiben, was mit viel Arbeit und viel Aufwand verbunden ist, bisher. Jetzt eine Änderung findet statt dann zum Schuljahr und die betrifft dann Paragraph 52 und 53 vom Schulgesetz. Und zwar bisher ist es, dass die Eltern ein Anrecht haben auf ein Gutachten und passende Gespräche dazu, Beratungsgespräche. Nun die Änderung, die Eltern werden insbesondere zum Schulhalbjahr der 6. Jahrgangsstufe über die Abschlüsse und Berichtigung der Bildungsgänge der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen durch die besuchte Grundschule informiert. Den Eltern wird eine individuelle Beratung angeboten. Die Eignung für den 6-jährigen Bildungsgang an Gymnasium ist durch eine bestandene Eignungsprüfung nachzuweisen. Das Thema hatten wir schon, hatte ich schon angekündigt in einer früheren Folge. Jetzt wurde es konkretisiert. Die Eignungsprüfung ist bestanden, wenn sie ergibt, dass eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht zu erwarten ist. Einer Eignungsprüfung bedarf es nicht, wenn der Durchschnitt der Noten aus den Fächern Mathematik, Deutsch, erste Fremdsprache, Gesellschaftswissenschaft und Naturwissenschaften im Halbjahrzeugnis der Jahrgangsstufe 6 den Zahlenwert von 2,3 nicht übersteigt. Hierbei gehen Deutsch und Mathematik mit dreifacher Gewichtung, erste Fremdsprache mit zweifacher Gewichtung sowie Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften mit einfacher Gewichtung in die Durchschnittsnote ein. Der Vorrang der Eignung ist durch Auswertung des Halbjahreszeugnisses des Jahrgangsstufen 6 zu ermitteln. Ferner können mit den Eltern und den Schülern Gespräche geführt werden. Auf Wunsch der Eltern sind diese Gespräche zu führen. Das bedeutet aber, dass sie nicht mehr komplett verpflichtend sind.
Bisher war es dann so, es musste mit jedem Elternteil ein Gespräch geführt werden. Das fällt weg und wird nur noch bei Bedarf gemacht. Und diese Gutachten fallen dann komplett weg.
Dafür gab es tatsächlich dann weitere Änderungen im Schulgesetz. Das ist der Fall bei Paragraph 19 Absatz 5 zum Beispiel. Da ist die Nummer 2. Die Grundsätze der Gestaltung des Grundschulgutachtens, das fällt zum Beispiel weg, ist in der neuen Fassung zum 1.8.26 dann weggestrichen worden.
Also keine Gutachten mehr und dafür, wenn die Eltern, also wenn das Kind diese Durchschnittsnote nicht erreicht, kann eine erfolgreiche Prüfung dann trotzdem noch dazu führen, dass das Kind am Gymnasium angenommen wird.
Genau, die Erläuterung zur Prüfung, die ist noch nicht konkretisiert worden, zumindest ist sie mir noch nicht bekannt. Sobald es der Fall sein sollte, würde ich mich nochmal melden.
Sehr gut. Auf jeden Fall, denke ich, eine große Erleichterung für alle Lehrer, die den Übergang bisher in Brandenburg begleitet haben. Und ich finde auch ein bisschen mehr Transparenz und sagen wir mal, das wird nicht mehr so auf dieses Gutdünken der Lehrer abgestellt, sondern tatsächlich vergleichbare Werte.
Ich hätte mir noch für mich hätte ich mir gewünscht, dass wir auch schon das zweite Halbjahr der 5. Klasse ranziehen, damit wir eine längere Strecke haben, damit wir ein bisschen Stress irgendwie rausnehmen. Aber Fakt ist, wir begleichen uns jetzt ein bisschen an Berlin an. Wir haben auch mehr Fächer dazugenommen. Wir haben das Ganze noch gewichtet, was ich relevant finde. Ja, mal sehen, wo der Weg hinführt. Die Kollegen, die das nachlesen möchten, können das also, wie gesagt, im Gesetz- und Verordnungsblatt Teil 1 vom 29. Januar 2026 tun. Genau, soweit zu dem Thema. Und jetzt, Steffen, zum eigentlichen Thema der Folge heute.
Genau, das eigentliche Thema ist, warum Kinder ständig Dinge verlieren. Wir haben es selber auch am eigenen Leib mit unseren Kindern erfahren. Die Kinder kommen nach Hause, der Radiergummi fehlt, die Trinkflasche ist weg, die Postmappe ist nicht mehr auffindbar, der Sportbeutel wurde vergessen, Arbeitsblätter sind nicht mehr auffindbar und müssen per WhatsApp von Freunden geschickt werden, damit sie bearbeitet werden können. Das Matheheft ist nicht da und die Hausaufgaben werden auch gern mal vergessen. Und irgendwann denkt man sich automatisch, wie kann man nur so chaotisch sein?
Ja, das ist korrekt. Und da beginnt schon eigentlich das Problem meiner Meinung nach, denn wir interpretieren dieses Verhalten oft moralisch. Also das Kind ist schlampig, das Kind ist unordentlich, es ist unzuverlässig, unmotiviert. Aber häufig steckt etwas anderes dahinter tatsächlich. Also viele Kinder verlieren die Dinge nicht, weil sie ihnen nicht wichtig sind oder weil denen alles egal ist, sondern einfach, weil ihr Gehirn Anforderungen noch nicht so stabil steuern kann.
Okay, aber um ehrlich zu sein, es nervt doch schon ein bisschen, oder?
Ja klar, also bei mir zu Hause ist es genauso. Komischerweise nervt es mich zu Hause eher, obwohl ich nur zwei Kinder davon habe, als tatsächlich in der Schule. Wahrscheinlich, weil ich es schaffe, diese Professionalität an den Tag zu legen. Auch zu Hause nervt mich das konsequent. In der Schule ist es also die Schule funktioniert wirklich extrem so organisationsbasiert. Also das vergessen wir tatsächlich. Und ein Kind muss täglich Material verwalten, Informationen behalten, Übergänge organisieren, Arbeitsaufträge speichern, Zeit im Blick noch behalten, Dinge sortieren, Handlungsplan eruieren und so weiter und so fort. Und das Gleiche auch alles gleichzeitig meistens. Und das führt dann zu Problemen.
Also viele organisatorische Aufgaben für die Kinder. Ist es dann so eine Überforderung und Daueranforderung?
Permanent tatsächlich, würde ich sagen. Also die unbequeme Wahrheit ist tatsächlich meiner Meinung nach noch, dass Schule exekutive Funktionen ständig bewertet, spricht aber selten tatsächlich offiziell darüber.
Okay, ich glaube, das musst du erklären.
Wir glauben oft, wir bewerten Fachlichkeit, aber häufig bewerten wir indirekt Organisation, Selbststeuerung, Planung, Materialmanagement, Aufmerksamkeit, also Fähigkeiten, die sich bei Kindern erst einmal entwickeln müssen.
Okay, lass uns mal erstmal die Begriffe klären. Du hattest gesagt, exekutive Funktion, was genau ist das?
Exekutive Funktionen sind ja, Steuerungsprozesse des Gehirns. Also man könnte sagen, zum Beispiel das Management-System des Denkens. Dazu gehören vor allem zum Beispiel Arbeitsgedächtnis, Impulskontrolle, kognitive Flexibilität, Selbststeuerung, Selbstregulation und Planung und Organisation.
Okay, beim Thema Arbeitsgedächtnis finde ich, weiß nicht, denke ich erstmal an Computer, so dieser Arbeitsspeicher. Ist es dann so ein bisschen ähnlich? Also
Das Arbeitsgedächtnis ist ein Teil vom IQ zum Beispiel. Arbeitsgedächtnis ist extrem wichtig. Es hält Informationen kurzfristig aktiv. Also ich muss gleich mein Matheheft einpacken. Und jetzt passiert Folgendes: Das Kind steht auf, ein Mitschüler spricht es an, es wird laut, jemand läuft vorbei, die Lehrkraft sagt doch was und plötzlich ist der ursprüngliche Gedanke schon mal weg. Und nicht absichtlich, sondern einfach nur neuropsychologisch gesehen absehbar.
Okay, aber das kenne ich von mir selbst auch. Manchmal möchte ich was machen, gehe in die Küche, stehe dann da und überlege, Moment mal, was wolltest du jetzt eigentlich tun? Also mir als Erwachsener passiert es auch noch. Also das heißt, das Gehirn verliert eigentlich nicht diese Informationen Matheheft, sondern diesen Handlungsplan.
Genau. Und das ist echt ein riesiger Perspektivwechsel, was wir vollziehen. Also viele Killer verlieren keine Gegenstände, sie verlieren wirklich Handlungsschritte.
Okay, aber...
Und dann ist die Frage, wie können wir das vermeiden im Unterrichtsalltag?
Das heißt aber auch, wir erwarten manchmal Fähigkeiten von den Kindern, die so neurologisch noch gar nicht vollständig entwickelt sind.
Genau. Und das ist echt ein wichtiger Punkt. Also exekutive Funktionen entwickeln sich über viele Jahre, teilweise bis ins junge Erwachsenenalter. Und das bedeutet, dass Grundschulkinder sich ja mitten in der Entwicklung befinden. Und wir erleben also nicht fertige Organisationen, sondern einen Entwicklungsprozess. Die Fähigkeit, zum Beispiel Material zu organisieren, mehrere Schritte gleichzeitig im Kopf zu behalten, Impulse zu kontrollieren und Priorität zu setzen, muss man erst aufbauen. Und genau deshalb brauchen die Kinder äußere Strukturen, bevor sie innere Strukturen selbst übernehmen können. Und da heißt es wieder, Struktur und Routinen müssen gelehrt werden.
Ich bin mir sicher, du hast auch nach Studienausschau gehalten, um zu gucken, was die aktuelle Studienlage und die Forschung dazu sagt. Hast du da irgendwas gefunden?
Genau, ich habe coole Sachen gefunden, nämlich eine Uni, die wir, glaube ich, noch nicht im Repertoire hatten, und zwar eine ganz wichtige aus den USA, die Harvard University. Die beschreibt exekutive Funktionen als Air Traffic Control System des Gehirns, also so wie ein Fluglotse tatsächlich. Das Gehirn muss permanent sortieren, was ist gerade wichtig, was muss gespeichert werden, was kann ignoriert werden, was kommt als nächstes. Und wenn dieses System überlastet ist, dann geht etwas verloren. Und oft dann bei den Kindern in der Schule wortwörtlich.
Das erklärt dann auch, warum manche Kinder im Klassenraum komplett untergehen.
Ja, also viele Räume sind unglaublich reizintensiv. Das hatten wir in der vorletzten Folge zum Thema Klassenräume und Reizüberflutung. Die Wände sind voll, offene Regale, Geräusche, Gespräche, Materialien, Bewegungen, visuelle Reize. Also manche Kinder müssen permanent filtern, und genau dieses Filtern kostet kognitive Energie.
Cognitive Load hatten wir ja schon in den letzten Folgen immer mal wieder besprochen. Falls jemand die nicht gehört hat, erklär doch nochmal den Begriff, was das überhaupt bedeutet.
Na, vereinfacht gesagt, unser Gehirn hat eine begrenzte Verarbeitungskapazität. Also wenn gleichzeitig Geräusche, Gespräche, Material, Arbeitsauftrag, Sozialsituation, eigene Gedanken auch noch verarbeitet müssen, dann steigt die Belastung enorm.
Okay, und das heißt, irgendwann ist das System einfach voll. Also man merkt es wahrscheinlich bei sich selber auch manchmal, wenn so gerade viel einprasselt, weiß ich nicht, man kocht gerade, dann will das Kind was, dann klingelt das Telefon, und wenn einfach zu viel auf einmal auf einen einprasselt, dann setzt das System manchmal aus.
Genau. Und genau da gehen oft die Dinge tatsächlich verloren, die eigentlich für Erwachsene wie wir völlig selbstverständlich irgendwie wirken. Zum Beispiel das Arbeitsblatt einzupacken. Nicht, weil das Kind das so bestimmt hat und gewollt hat, sondern einfach nur, weil sein Gehirn in diesem Moment einfach überlastet ist. Das muss man im Kopf haben. Die Neurologin Martha Denkler, wie die beschreibt, dass Kinder mit schwächeren exekutiven Funktionen häufig Schwierigkeiten haben, relevante von irrelevante Informationen zu trennen. Und das bedeutet, dass unser Gehirn ständig neu priorisiert oder nebensächliche Dinge einfach mental verschwinden lässt.
Okay, und ist das der Grund, warum wir Erwachsenen dann oft einfach nur denken, das Kind muss einfach besser aufpassen, und dabei hat es eigentlich Probleme bei genau dieser Filterung?
Ja, weil Erwachsene diese Organisation und diese Struktur automatisiert haben. Und wir unterschätzen völlig, wie komplex sie eigentlich ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also wenn Erwachsene ihren Schlüssel verlieren, sagen sie oft, ich hatte gerade so viel im Kopf. Und bei Kindern sagen wir dagegen zum Beispiel, du bist einfach chaotisch. Also dieser Perspektivwechsel ist total interessant. Plötzlich wird aus einer Überforderung bei den einen eine Charaktereigenschaft bei dem anderen. Warum? Ist gar nicht notwendig.
Du hast jetzt mehrfach auch die Selbstregulation erwähnt. Ich weiß, wir hatten jetzt schon öfter mal drüber gesprochen, aber vielleicht haben wir auch neue Hörer, die das noch nicht von uns gehört haben. Kannst du das nochmal erläutern?
Na, Selbstregulation nochmal kurz gesagt, ist die Fähigkeit, das eigene Verhalten bewusst steuern zu können. Also zum Beispiel Aufmerksamkeit lenken, Emotionen kontrollieren, Handlungen planen, sich selbst stoppen, Ziele verfolgen, trotz Ablenkung bei einer Aufgabe irgendwie bleiben und konzentriert bleiben, Impulse irgendwie kontrollieren, Belohnung aufschieben können zum Beispiel. Und genau diese Fähigkeiten sind eng mit exekutiven Funktionen verbunden. Deshalb ist Dinge verlieren eben kein reines Ordnungsproblem, sondern ein Hinweis eigentlich darauf, dass Selbststeuerungsprozesse noch Unterstützung brauchen.
Okay. Wie ist es dann zum Beispiel bei Kindern mit ADHS? Haben die dann nochmal mehr Probleme, sich zu organisieren? Und weil da ist es ja auch diese, wenn ich das richtig erinnere, die Wahrnehmung ist ja nochmal anders bei ADHS. Und auch so neben, zum Beispiel Gespräche an einem Nachbartisch sind viel präsenter. Also denen müsste ja das Filtern noch schwerer fallen.
Genau. An der Stelle müssen wir ja aufpassen, also nicht jedes Kind, das chaotisch ist, hat wirklich mit Aufmerksamkeitsdefizit irgendwie zu tun. Also es ist nicht bei jedem Kind irgendwie unbedingt eine Störung. Aber tatsächlich sind Kinder mit ADHS häufig getroffen. Der Psychologe Bartlett zum Beispiel, der beschreibt ADHS nicht primär als Aufmerksamkeitsstörung, sondern als Störung der Selbststeuerung. Also sinngemäß wäre dann, ADHS ist weniger ein Wissensproblem als ein Umsetzungsproblem. Und das ist enorm wichtig, weil viele Kinder wissen, was sie zu tun haben, sie schaffen es aber nicht stabil im richtigen Moment zu tun.
Okay, also wir hatten ja jetzt einige Folgen, wo wir zum Beispiel drüber gesprochen haben, wie Fachsprache, wie wichtig das ist, dass Kinder vielleicht sogar mehr wissen, als sie dann tatsächlich ausdrücken können, weil ihnen die Sprache fehlt. Und mir kommt es so vor, als ob diese exekutiven Funktionen eigentlich so ein bisschen ähnlich ist. Also das Trainieren dieser exekutiven Funktionen eigentlich mindestens genauso wichtig ist wie Fachwissen.
Teilweise tatsächlich ja. Also die Forschung zeigt ja auch, exekutive Funktionen sagen Schulerfolg teilweise besser voraus als IQ. Und das ist riesig, weil plötzlich reden wir nicht mehr nur über Ordnung, sondern wir reden über Lernvoraussetzungen. Und für die Lernvoraussetzungen sind wir Lehrkräfte irgendwie verantwortlich. Und das, damit schließt sich auch der Kreis von, okay, wir können nicht sagen, ein Kind ist unordentlich, sondern welche Strategien haben wir mitgegeben, dass dieses Kind irgendwie das alles leisten kann, dass es Stück für Stück automatisieren kann. Welche Voraussetzungen haben wir implementiert im Klassenraum, damit die Kinder sich dran orientieren können, sei es visuelle oder Routine, Abläufe, die immer wiederkehren, um sicher zu sein, dass die Kinder das wirklich automatisieren können. Also wir können es nicht mehr so abtun als Lehrkraft, das Kind kann das nicht, sondern ich muss mich die Frage stellen lassen, irgendwie, okay, was muss ich anpassen, damit es besser funktioniert?
Okay, aber das ist dann schon ein pädagogisches Risiko, denn als Erwachsene sieht man ja mehr oder weniger nur das sichtbare Verhalten. Also wir sehen, die Kinder vergessen etwas, sie verlieren Arbeitsmaterial, sie haben Sachen nicht dabei oder vergessen Dinge einzupacken, aber dann werden sie vielleicht ermahnt oder erinnert, aber diese unsichtbare Ursache dahinter, die wird dann gar nicht angegangen.
Ja, und dann passiert was Gefährliches. Also aus einer Entwicklungsaufgabe wird plötzlich eine Charakterbeschreibung, eine Charaktereigenschaft. Es heißt dann unzuverlässig, schlampig, voll, obwohl das Kind eigentlich möglicherweise gerade massiv mit Selbststeuerung kämpft. Und dann müsste man gucken, okay, was wären die geeigneten Strategien, um dem Kind besser helfen zu können, damit er sich selbst helfen kann. Also, und da finde ich die Pädagogik irgendwie von Montessori eigentlich, ich helfe dir, es selbst zu tun. Und da muss ich aber irgendwie ja, Steine legen, dass das Kind das auch wirklich leisten kann. Ich muss wegweisen, ich muss irgendwie unterstützen. Ich kann nicht erwarten, dass das Kind das von alleine kann.
Hm. Du hattest jetzt gerade gesagt, dass das Ganze eher zur Charakterbeschreibung wird. Also du bist unzuverlässig, du bist schlampig. Da wären wir ja auch wieder dabei, dass Kinder in Klassen ja Rollen annehmen. Ne? Also Kinder, dann ist das der Vergessliche oder der Schlampige, wo dann Kommentare kommen, naja, klar, war ja klar, dass du es wieder nicht dabei hast oder so. Und ich glaube, man unterschätzt dann schon, dass so ein Stempel dann äußerst belastend für die Kinder sein könnte.
Genau, also da entsteht auf jeden Fall Druck bei den Kindern, weil irgendwann entsteht sowas wie ein Ruf. Also es gibt der Chaot, die Unordentliche, es fehlt immer was. Und irgendwann sitzen Kinder vor einem und sagen schon automatisch, ich weiß, ich habe es wieder verloren. Oder ich bin so unordentlich, oh, ich bin wirklich ein Chaot. Noch bevor man irgendwas gesagt hat, also es ist eigentlich echt tragisch bis dramatisch irgendwie. Viele Kinder erleben jeden Tag irgendwie kleinere Misserfolge, die Erwachsene kaum wahrnehmen. Aber diese Erfahrungen, die summieren sich und irgendwann entsteht Scham tatsächlich. Und dann finde ich es schade.
Hm. Und Scham kommt ja dann oder empfindet man ja dann, wenn eigentlich auch so ein bisschen Druck von außen kommt, ne? Wenn von außen das eigene Verhalten eigentlich negativ dargestellt wird. Dabei hilft der Druck wahrscheinlich gar nicht.
Nee, ich hatte mal eine Fortbildung, ich glaube vor 2 Jahren, und da war ein Satz eigentlich ziemlich prägnant. Gefühle entstehen aus Erfahrung. Und so ist es in dem Falle auch irgendwie. Kleine, vielleicht unsignifikante Erfahrungen summieren sich zu einem Riesending und dadurch entstehen Gefühle und in dem Falle dann Scham. Und das finde ich irgendwie nicht förderlich tatsächlich. Für nichts, also weder in der Schule noch privat fürs Leben, auch nicht irgendwie für die Persönlichkeiten, die wir für später aufbauen wollen. Also wir wollen nach wie vor patente Kinder irgendwie erziehen und ausbilden und das funktioniert nicht, wenn sie alle Fehler irgendwie mit Scham ja, behaftet sind. Ja, also Druck hilft schon mal gar nicht, im Gegenteil eigentlich. Also die Psychologin Carol Drake beschreibt in ihrer Forschung zum Selbstbild, dass so, wenn Kinder glauben, eine Eigenschaft sei fest, dann verändern sie oft weniger. Und wenn ein Kind irgendwann denkt, ich bin halt chaotisch, dann sinkt die Selbstwirksamkeit irgendwie massiv. Carol Drake hat zum Beispiel viel dran geforscht, irgendwie zum Thema Growth Mindset und Fixed Mindset zum Beispiel. Und da kommt dann ihre Theorie, also zur Selbstwirksamkeit. Und dasselbe ist es auch irgendwie, wenn die Kinder das Gefühl haben, sie können es schaffen und sie können dran wachsen und es ist wieder schwierig, aber ich habe das Gefühl, ich kann das schaffen, dann ist es Growth Mindset. Und dann fühlen sich die Kinder irgendwie selbstwirksam, irgendwie haben das Gefühl, sie können es wirklich schaffen. Und das ist für den Schulalltag förderlich, es ist aber für die Gestaltung von Persönlichkeiten enorm wichtig. Und da wollen wir die Kinder hin. Wir wollen sie nicht klein halten, sondern wir wollen wirklich patente Wesen draus machen.
Also ich stelle mir mittlerweile jetzt die Frage, wenn ich dir jetzt so zugehört habe, bewerten wir tatsächlich die richtigen Dinge in der Schule? Oder bewerten wir dann tatsächlich das Fachwissen oder eigentlich ganz andere Dinge bei den Kindern?
Naja, ich würde fast behaupten, dass wir an manchen Ecken nicht nur irgendwie Lernen bewerten, sondern tatsächlich Organisationsfähigkeit. Und es ist ein bisschen unbequem, denn Kinder mit starken exekutiven Funktionen wirken auf automatisch leistungsstärker, selbst wenn andere Kinder fachlich ähnlich kompetent sind zum Beispiel. Und ein ordentliches Heft, vollständige Materialien, pünktliche Abgabe, all das beeinflusst die Wahrnehmung und oft dann damit tatsächlich auch die Bewertung. Und an der Stelle müsste man sich als Lehrkraft wirklich mal kurz reflektieren, kurz innehalten, Ist es so? Und wenn nicht, dann ist es super, wenn man irgendwie als Mensch von sich sagen kann, okay, nee, das war, ich kann beides wirklich gut auseinanderhalten und das eine beeinflusst in keinster Weise die Bewertung vom anderen, dann ist es richtig gut. Aber mir wäre es echt lieb, dass die Kollegen, die heute zuhören, sich wirklich kurz mal überlegen, stimmt das oder stimmt es nicht? Ich würde behaupten, in vielen Fällen, ja, ist es ein Einflussfaktor.
Okay, aber lass uns jetzt noch mal genauer drauf gucken und ein bisschen in die Praxis gehen. Ich würde gern mit dir jetzt erarbeiten, was man als Lehrkraft wirklich konkret tun kann, um ja, die Kinder bei der Entwicklung zu unterstützen.
Na, viele Kinder brauchen zum Beispiel eine äußere Struktur, bevor die innere Struktur überhaupt entstehen kann. Und das fängt an mit, das Material hat einen festen Platz. Oder die Abläufe sind immer gleich. Man hat irgendwie Piktogramme oder Beschriftung zur Unterstützung, Farbsysteme, Routinen, die wirklich visualisiert sind. Also bei den Kleinen zum Beispiel habe ich eine Morgenroutine von ich ziehe meine Schuhe aus, ich ziehe meine Hausschuhe an, ich platziere das alles ins Regal, ziehe meine Jacke aus, hänge die Jacke, gehe Frau Deta begrüßen, hole meine Sachen irgendwie rauf und das ist alles visualisiert. Für die Großen ist es angepasst irgendwie, aber so ist diese kognitive Last irgendwie gar nicht so schwer, sondern es geht darum, wirklich die Abläufe irgendwie sich kurz angucken, sich die Mühe auch zu machen. Und das irgendwann ist es automatisiert. Das ist das Ziel, dass die Kinder das automatisieren können. Aber für alle, die es noch nicht können, können sie sich das angucken.
Wenn man dir jetzt so zuhört, dann scheint es ja so, als ob du den Kindern so eine Art ja, Ablaufplan, so eine Art Programm gibst, wie beim Computer, den sie dann einfach abspulen. Wäre es dann nicht besser, den Kindern eher ja, selbstständiges Agieren irgendwie beizubringen?
Na gut, aber ich, genau das trainiere ich eigentlich mit den Kindern. Also ich möchte, dass sie selbstständig werden und dafür gebe ich denen die Möglichkeiten, das zu werden, indem ich die Orientierung irgendwie mitgebe in Form von visuellen Darstellungen oder Routinen und Abläufe, die immer wiederkehrend sind, sodass ich sie nicht mehr die ganze Zeit aussprechen muss, sodass die Kinder nicht mehr die ganze Zeit fragen oder hinterfragen muss. Sie können sich selbstständig daran orientieren, bis sie es wirklich auswendig verinnerlicht haben, automatisiert haben. So entsteht auch irgendwie eine Belastung ansonsten von diesem kognitiven Load schon wieder irgendwie. Und das kann ich entlasten, indem ich das irgendwie routiniert mache und den Kindern helfe, ja, das zu automatisieren tatsächlich.
Dazu hatten wir, glaube ich, auch mal eine Folge gemacht. Das war die neue Superkraft, Selbstständigkeit oder irgendwie so hieß die.
Genau.
Wo es auch darum ging, dass Selbstständigkeit trainiert werden muss.
Genau, es ist kein Kind geboren, was selbstständig ist und das wollen wir dann trainieren. Das ist unsere Aufgabe und ich muss ja gucken, die Kinder, wie gesagt, die kognitive Belastung der Kinder, es ist begrenzt, diese Möglichkeit. Das heißt, es ist irgendwie nicht in Übermaß irgendwie da. Das heißt, es muss irgendwie schonend benutzt werden. Und wenn die Kinder ständig damit überfordert sind, erstmal den Alltag zu meistern, dann haben sie keine Speicherkapazität, um überhaupt arbeiten und lernen zu können. Und deswegen ist es meine Aufgabe als Lehrkraft, das alles, diese ganze Routine so ja, reizarm irgendwie und so darzustellen, dass die Kinder sich selbstständig daran orientieren können, bis sie es automatisiert haben. Nur so haben sie noch kognitive Kapazitäten, um sich auf die Inhalte zu konzentrieren. Ansonsten sind sie ja überreizt.
Wie sieht es zum Beispiel bei Übergängen aus? Da hatten wir jetzt auch in den letzten Folgen, in der letzten Folge, glaube ich, sogar drüber gesprochen. Gibt es da auch ja, Strategien, wie man den Kindern da helfen kann?
Na, die meisten Verluste passieren auch in Übergängen zum Beispiel und deswegen helfen auch da irgendwie ritualisierte Schritte. Visualisierung, was brauche ich? Sei bereit, hol das Material und dann sind drei Piktogramme. Nochmal auch das Ganze zu visualisieren, dass die Kinder wissen, oder am Anfang des Tages alles rauslegen zu lassen, was für den Tag notwendig ist zum Beispiel. Also jede Lehrkraft kann sich überlegen, wie sie es haben möchte. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass das für die Kinder eine Belastung darstellt, die wir so gering wie möglich halten müssen.
Wir hatten jetzt darüber gesprochen, dass diese Sachen auch mit den Kindern trainiert werden sollen. Wie würde man das am besten machen? Wie hilft man da den Kindern?
Na, wichtig ist, dass wir nicht erinnern, sondern trainieren. Also das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn wir sagen zum Beispiel, denk an deine Sachen, das ist ja keine Strategie. Was die Kinder brauchen, sind Strategien. Und ich habe schon öfters mal in den Folgen gesagt, ich bringe den Kindern grundsätzlich Strategien für jede Lebenslage. Also nicht nur für Deutsch und Mathe, sondern Alltagsstrategien. Wie überlebe ich überhaupt in der Schule? Wie organisiere ich meinen Alltag in der Schule? Und das ist irgendwie mit Checklisten zu meistern oder mit Routinen oder mit Packritualen oder gemeinsame Reflexion, visuelle Unterstützung. Bei den ganz Kleinen habe ich auch ein Papierarmband irgendwie, damit sie sich erinnern können. Irgendwie nicht, also es reicht meistens, dass sie den Blick drauf haben und dann wissen sie, was sie zu Hause zu tun haben. Bei den Großen machen wir ein Zeichen auf der Hand, einen Punkt zum Beispiel, damit, wenn man den sieht, okay, ich kann mich erinnern, das ist eine Strategie, ich kann mich erinnern, irgendwie, was noch irgendwie zu tun war. Externe Erinnerungen zu geben, externe Hilfe von außen, immer nur Impulse von außen zu geben, ist keine Strategie. Die Diskussion habe ich dieses Jahr mit manchen Eltern irgendwie geführt. Ich sollte das Kind erinnern, irgendwie seine Hausaufgaben mit einzupacken und so weiter und so fort. Aber es ist alles da. Das Kind muss wirklich lernen, Strategien anzuwenden.
Also für sich selber die Checklisten zu haben.
Genau, die Checkliste. Ich kann nicht mit jedem Kind jede Checkliste irgendwie durchgehen. Ich kann aber die Strategien präsentieren, die Kinder. Und da kommt wieder dieses Bild von der Eisverkäuferin. Ich kann irgendwie alles anbieten. Wenn die Kinder sich aber nicht entscheiden, das Eis zu schlucken oder die Strategie zu nutzen, dann müssen sie erstmal klarkommen. Meistens merken die aber ganz schnell, dass diese Strategien und diese Routinen wirklich helfen, sodass es einfach für die zufriedenstellend zu wissen, okay, ich kann den Alltag jetzt ohne Stress irgendwie meistern. Ich habe es in der Hand. Hm. Also dieses Gefühl, und das ist das, was Carol Drake irgendwie sagt, dieses Gefühl, das zu haben, es liegt nicht an der Lehrkraft, es ist auch nicht von der Lehrkraft abhängig und an ihrer Laune, ob sie gut drauf ist oder sich gestern mit ihrem Mann gestritten hat oder sonst was, sondern ich als Kind, als Schüler, habe ich es in der Hand, dass es irgendwie heute gut laufen kann oder eben nicht. Dieses Gefühl brauchen die Kinder.
Hm. Wir hatten ja auch in einer unserer letzten Folgen über die Reizüberflutung im Klassenzimmer gesprochen. Da ging es hauptsächlich um diese Klassenzimmerdeko. Können wir den Kindern auch helfen, indem wir andere Dinge reduzieren?
Genau, also viele Kinder profitieren enorm von Reduktion. Also je weniger, umso besser. Mittlerweile hat man irgendwie mehrere Hefte pro Fächer und das ist unübersichtlich. Es reicht auch zum Beispiel, ein Linienheft zu haben, was man dreht. Also die erste Seite ist, keine Ahnung, Rechtschreibung, die andere Seite. Also wenn man das Heft einmal umdreht komplett, ist es dann Grammatik zum Beispiel. Und wenn das Heft voll ist, dann nimmt man ein neues Heft. Aber wenigstens hat man dann nur ein Deutschheft und nicht irgendwie drei Stück davon. Weniger loses Material, weniger oder wirklich ein System haben und trainieren, irgendwie, wie man das Ganze abheftet, damit der Ranzen nicht voll ist, irgendwie mit unsortierten Blättern zum Beispiel. Und manchmal muss man etwa auch wieder selbst reflektieren als Lehrkraft. Manchmal sind nicht die Kinder irgendwie zu chaotisch, sondern das eigene System, was wir als Lehrkraft erschaffen. Ja.
Also ich glaube, wenn es jetzt eine Lehrkraft gibt, die noch nie oder die noch nicht von diesen exekutiven Funktionen gehört haben, die sitzen jetzt vielleicht da, wo sie uns gerade hören und überlegen gerade, haben so ein Kind aus ihrer Klasse vor Augen und denken gerade, vielleicht ist der ja gar nicht so schlampig, wie ich dachte. Vielleicht hat er einfach nur Probleme mit den exekutiven Funktionen.
Genau, oder vielleicht war dann das Gehirn einfach dauerhaft überlastet, dann ist es wirklich ein Hinweis darauf, dass es vielleicht in der Klasse zu schwachen Routinen gibt oder die Reizbelastung ist einfach zu hoch. Es ist eine Überforderung für die Kinder. Es gibt, vielleicht hat dieses Kind ein Problem im Arbeitsgedächtnis oder eine zu geringe Selbstregulation, Schwierigkeiten mit den exekutiven Funktionen zum Beispiel. Und es ist nicht einfach nur Faulheit oder Gleichgültigkeit. Also da lohnt es sich auch wieder irgendwie, sich selbst zu reflektieren als Lehrkraft. Und nicht nur die eigene Persönlichkeit, sondern auch das eigene System. Also man kann es sich schön eingerichtet haben und denken als Lehrkraft, es macht alles Sinn. Und bestimmt macht es auch Sinn, irgendwie ein Grammatikheft zu haben, ein Rechtschreibheft zu haben. Aber ist es irgendwie für alle Klassen wichtig, das so zu haben? Oder ist es vielleicht sinnvoller, nur ein Heft für alles zu haben und das so zu portionieren, dass es irgendwie für alles richtig ist? Das kann ich für die Kollegen halt nicht beantworten, aber es lohnt sich, das eigene System zu reflektieren und die Komplexität vielleicht ein bisschen rauszunehmen.
Okay, also sollten wir vielleicht dann weniger fragen, warum passt du nicht besser auf, sondern Feedback von den Kindern einholen, welche Struktur dem Kind fehlt.
Ja, zum Beispiel. Also die Struktur und Organisation ist ja keine Charakterfrage, es ist eine Entwicklungsaufgabe und Kinder werden nicht ordentlich, weil wir sie beschämen oder weil wir sie immer irgendwie erinnern oder weil wir immer strenger werden, sondern einfach, weil wir Strukturen so lange mittragen, bis sie selbst getragen werden können. Und das ist halt der Punkt. Und dafür sind Strategien notwendig.
Du hattest ja in deiner letzten Klasse, die du auch eingeschult hast, bist du irgendwann mal nach Hause gekommen und hast dann irgendwie freudestrahlend gesagt, meine Klasse läuft jetzt auf Autopilot. War das so das erste Mal, wo du dann gesehen hast, dass diese Kinder eigentlich diese exekutive Struktur, wahrscheinlich der Großteil, und die ziehen dann den anderen mit, aber war das dann so das erste, also, oder wo ist dann der Punkt, wo man als Lehrer merkt, dass diese exekutiven Funktionen greifen und wann kann man ja da auch so ein bisschen nachlassen und die Kinder so in diese Selbstständigkeit überführen?
Nee, tatsächlich war das nicht das erste Mal. Also ich glaube, ich kriege es immer mit, wenn ich im Klassenraum überflüssig bin. Also wenn ich an meinem Tisch sitze und eigentlich den Kindern sage, hey Leute, ich bin da, wer braucht mich? Und das passiert. Und das ist an der Privatschule auch mal der Fall gewesen, obwohl ich 3 Jahrgänge in der Klasse hatte zum Beispiel. Und du kannst dich bestimmt erinnern, ich habe dir mal irgendwie Sprachnachrichten geschickt und du meintest, was ist das? Ich gesagt, das sind die Kinder, die arbeiten. Man hat nichts gehört, weil die irgendwie alle mit sich selbst beschäftigt waren. Das war letztes Jahr in meiner Klasse, dritte Klasse, die ich aber damals eingeschult habe. Irgendwann war es ja auch. Und ich weiß, die Schulleitung hatte mal gesagt, irgendwie, er war auch mal da am Morgen zum Beispiel und hatte die Kinder reinkommen sehen und die Kinder waren völlig selbstständig und haben ihr Ding gemacht und angefangen. Und er meinte, es wirkt immer irgendwie, als hätte ich so kleine Fäden in der Hand und ich würde irgendwie Handpuppe mit den Kindern spielen, weil die genau das machen, was ich eigentlich erwarte. Und Es ist ein richtig cooles Gefühl, wenn man merkt, man ist überflüssig, dass die Kinder es alleine schaffen. Und das sollte das Ziel sein, dass sie es wirklich selbstständig machen können. Und das sollen wir als Lehrkraft so lange mittragen, bis es soweit ist. Und dafür müssen wir Strategien entwickeln und aufbauen. Aber tatsächlich ist es das Ziel, weil je mehr wir automatisieren, umso mehr Fachlichkeit können wir reinbringen, umso mehr Kapazität werden frei im Gehirn, um einfach wichtige Inhalte weiter reinzukriegen. Hm. Und wir bauen auch diese Menschen auf, also das, was sie für die Schule lernen, diese Selbstorganisation, diese Struktur und so, das sind einfach Sachen, die sie im späteren Leben auch brauchen werden, auch im Job oder in der Familie brauchen werden. Und wenn sie das nicht geübt haben, dann wird es später auch wieder schwierig oder die müssen es hart lernen irgendwann vielleicht. Und deswegen, warum nicht irgendwie Stück für Stück in der Grundschule von Anfang an irgendwie mittrainieren? Ohne Wertung. Ich glaube, das ist der Punkt, ohne Wertung. Also Gefühle kommen von Erfahrung. Ich finde, der Satz ist eigentlich ziemlich prägnant. Hm.
Ich finde auch ein guter Abschlusssatz für die Folge.
Ja, deswegen lassen Sie uns vorsichtiger mit manchen Aussagen zu Charaktereigenschaften umgehen. Das ist, glaube ich, ein guter Schlusssatz.
Dann würde ich sagen,
vielen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr Fragen haben, meldet euch gern per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf der Webseite elementarwissen.de. Ansonsten sagen wir bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Ihr wisst, Feedback ist uns wichtig. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder teilt uns mit euren Kolleginnen und Kollegen.